Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Elysium. In der griechischen Sagenwelt ist es das Land der Seligen. Im Darknet war es zuletzt der Ort der Kaputten. Elysium, eine Kinderporno-Plattform, auf der sich Männer trafen, die es offenbar erregend fanden, dabei zuzusehen, wie Kinder missbraucht wurden. Die Betreiber der Plattform wurden heute in Limburg zu langen Haftstrafen verurteilt. Lisa Gessner.
8 Jahre muss Frank M. ins Gefängnis. Bei ihm konnten Ermittler im Juni 2017 den Server beschlagnahmen, über den die Plattform betrieben wurde. Sein Anwalt Andreas Götz kündigte nach dem Urteilsspruch Revision an, erklärte aber auch:
Einige Sachen sind wir natürlich anderer Meinung, aber vom Großteil objektiver Tatbestand ist gegeben und entsprechend hat er natürlich auch eine Strafe, die er eigentlich zu bekommen hat. Das ist auch, glaube ich, unstreitig. In seinem letzten Wort hat er ja geäußert, dass es ihm leid tut und dass er nur um eine milde Strafe bittet. Um mehr ging es ihm eigentlich auch nicht.
Die Reue aber hat das Gericht nur einem Angeklagten abgenommen, dem Schöpfer der Plattform Elysium, Joachim P. Er muss für 6,5 Jahre ins Gefängnis. Das ist eine vergleichsweise milde Strafe, denn er hatte den Ermittlern bei der Aufklärung geholfen, hatte den Beamten die Technik hinter der Plattform erklärt. Aber Elysium sei sein Kind gewesen, sagte der Richter heute. Ohne Joachim P.'s technischen Verstand hätte es Elysium wohl nie gegeben. Der Angeklagte Bernd M. muss für 3 Jahre und 10 Monate in Haft. Die höchste Strafe hat das Gericht für Uwe G. ausgesprochen. 9 Jahre und 9 Monate mit anschließender Sicherungsverwahrung. Denn Uwe G. war nicht nur im Darknet unterwegs, er hat auch aktiv 2 Kinder sexuell missbraucht. Sein Verteidiger Albert Balmert will die Sicherungsverwahrung prüfen lassen.
Letztlich konnte ich bei meinem Mandanten sicher feststellen, dass er bestürzt war über die Entscheidung, aber es hilft wenig. Wir müssen letztlich gesehen erstmal mit dieser Entscheidung leben, das Urteil prüfen und danach weiterentscheiden.
Der vorsitzende Richter nannte Uwe G. gefährlich. Er sei nicht therapiefähig und empfinde sich selbst als Opfer. Tatsächlich ist Uwe G. während des Prozesses mit langen Monologen aufgefallen, in denen er sich selbst bemitleidete. Sein letztes Wort dauerte eine knappe halbe Stunde. Staatsanwältin Julia Busweiler zeigte sich zufrieden mit den Urteilen in diesem, auch für sie, besonderen Verfahren.
Der Prozess war vor allem wegen des Prozessgegenstands bedeutsam, denn nicht alle Tage hat man ein Verfahren, das sich mit so einer Kinderporno-Plattform beschäftigt, in einer solchen Dimension. Innerhalb von nur wenigen Monaten, also ein gutes halbes Jahr, wurden über 111.000 Mitgliederkonten auf der Plattform angelegt. Die Plattform war weltweit aktiv, weltweit haben sich pädophile Nutzer zusammengetroffen. Und dass man dann diese Plattform in den heimischen Gefilden lokalisiert, ist durchaus ungewöhnlich.
Es war das erste Mal, dass es deutschen Ermittlern gelungen ist, eine kinderpornografische Plattform dieser Dimension abzuschalten. Und es war das erste Mal, dass es gelungen ist, die Köpfe hinter einer solchen Plattform zu verurteilen. Die vielen tausend Nutzer aber sind noch weitgehend unbekannt. Und deshalb sind die Ermittlungen im Fall Elysium mit dem heutigen Urteil nicht beendet. Sie laufen weiter, weltweit.
Und dass das auch dringend notwendig ist, sieht wohl auch Rainer Becker so, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Becker, sind das aus Ihrer Sicht angemessene Strafen, die da heute verhängt wurden?
Im Rahmen des vorhandenen Systems ist das in diesem Fall vertretbar. Denn wir haben sonst in anderen Bereichen ein sehr krasses Missverhältnis in unserem Rechtssystem, was den Schutz unserer Kinder angeht und das insbesondere vor sexueller Gewalt. Wenn es zum Beispiel um den Besitz geht von kinderpornografischem Material, ist die Höchststrafe derzeit 3 Jahre. Nur zum Vergleich, bei einem normalen Ladendiebstahl, den man als einfachen Diebstahl bezeichnet, ist die Höchststrafe bis zu 5 Jahre. Das kann keinem normalen Menschen vermittelt werden.
Das hängt aber natürlich nicht am subjektiven Urteil der Richter, sondern an den geltenden Gesetzen. Wir bräuchten also aus Ihrer Sicht härtere Gesetze?
In Teilbereichen auf jeden Fall. Ein anderes Beispiel ist der sogenannte sexuelle Missbrauch. Missbrauch ist eigentlich auch immer so ein abschwächender Begriff, genauso wie Pornografie ein abschwächender Begriff ist. Es geht um Gewalt gegen Kinder, um schwere Gewalt, um sexuelle Gewalt. Und man sollte das auch als Gewalt benennen, auch wenn es dann immer irgendwie versucht wird, so ein bisschen zu beschönigen. So haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr die skurrile Regelung gehabt, dass der Wohnungseinbruch nachvollziehbar zu einem Verbrechen gemacht worden ist, also eine besonders schwere Straftat mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr. Dagegen hat man aber den sogenannten sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, also diese genannte sexuelle Gewalt, bei einer Mindestfreiheitsstrafe von 6 Monaten belassen, womit es eben nur ein Vergehen bleibt. Das ist natürlich ein Zeichen und das macht deutlich, dass Eigentum in Deutschland offensichtlich einen höheren Stellenwert hat als die Gesundheit unserer Kinder oder ein ungehindertes Entwickeln einer eigenen Sexualität.
Jetzt ist das aber ja eigentlich ein Thema, bei dem sich alle einig sind. Abscheulich, verwerflich, darf es nicht geben, hört man immer wieder. Warum wird denn aus Ihrer Sicht offensichtlich immer noch nicht genug dagegen getan oder ist hart genug bestraft?
Ich glaube, diese Einigkeit, die ist immer nur kurzfristig vorhanden. Man hört so etwas, genauso wie jetzt mit Elysium, und sagt, das haben wir ja noch nie gehabt und das ist das Größte und feiert den Erfolg. Dabei ist das eigentlich zutiefst unehrlich. Wir haben, wenn wir Erfolge haben im Bereich der Bekämpfung von Kinderpornografie, ist damit zu tun, dass es ein sogenanntes Kontrolldelikt ist. Je mehr ermittelt wird, desto mehr Delikte fallen auf. Und wenn man jetzt denkt, die Zahlen sind gestiegen, weil unsere Ermittlungsbehörden so gut sind, dann müssen wir ganz ehrlich eingestehen, dass das so nicht stimmt.
Sondern?
Die meisten aller aufgeklärten Fälle kommen deswegen oder werden deswegen aufgeklärt, weil es Hinweise aus dem Ausland gibt. Da gibt es Institutionen, NGOs, also nichtstaatliche Institutionen, die melden solche Verstöße, die melden, wenn sie kinderpornografisches Material entdecken, an die Polizeibehörden der verschiedenen Länder. Und bei uns dann das Bundeskriminalamt. Wir haben keine derartige Meldepflicht in Deutschland. Das ist ein rechtspolitischer Skandal.
Würden Sie denn sagen, dass hier auch die Dimensionen von Kinderpornografie und dieses ganze Umfeld, dass das unterschätzt wird, die Dimensionen, oder dass wir auch nicht genügend Know-how haben, um das alles aufzudecken?
Es ist eher so, dass die Dimension unterschätzt wird. Wir haben gute Ermittler, die sehr qualifiziert sind, aber sie sind einfach darauf angewiesen, dass sie Hinweise erhalten. Und diese Hinweise erhalten sie überwiegend aus dem Ausland. Und jetzt kommt das nächste Problem. Wir haben in Deutschland zurzeit keine Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, wenn diese Hinweise eingehen aus dem Ausland, passiert es oft, dass dann die Fälle nicht mehr aufgeklärt werden können, weil die IP-Adressen nicht mehr nachverfolgt werden können. Herr Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, sagte mir im vergangenen Jahr, also das ist dann 2017 gewesen, waren es rund 8.500 Fälle, die nicht mehr weiter verfolgt werden konnten, weil wir keine Vorratsdatenspeicherung haben.
Jetzt haben Sie heute auch gesagt, dass Deutschland bei der Bekämpfung von Kinderpornografie noch immer ein Entwicklungsland sei, verglichen mit anderen Ländern. Sie haben das Ausland ja jetzt mehrmals angesprochen. Von welchen Ländern können wir denn da noch lernen?
Zum Beispiel von den USA oder von Kanada. In Kanada hat man jetzt ein neues System entwickelt. Das Ganze ist angeschoben worden vom Canadian Center for Child Protection. Das ist ein Projekt Arachnid. Das ist ein computergestütztes System, das hilft in Sekundenbruchteilen Hinweise zu identifizieren, wo dann technisch die Abbildungen verarbeitet werden. Wenn ich das so beispielhaft erwähnen kann, seit 2 Jahren läuft dieses System und die haben innerhalb dieser Zeit 61 Milliarden Abbildungen verarbeitet. Davon hat man dann 7,5 Millionen Abbildungen durch Analysten überprüft. Und dann kamen da heraus 4.200 Missbrauchsserien und 1,1 Millionen Mitteilungen an Provider. Das innerhalb nur von 2 Jahren, wenn Sie das mal überlegen.
Können wir als Gesellschaft auch etwas tun? Besser hingucken?
Auf jeden Fall. Aber ich sage ganz deutlich, diese Täter schotten sich ab. Das merkt man natürlich nicht, wenn dann die Frau aus dem Haus geht zum Einkaufen. Und der Mann schaut sich ein paar Kinderpornos an oder solche Dinge. Es geht aber auch darum, dass wir eine angemessene, ich nenne es ruhig mal so, eine soziale Ächtung haben der Täter. Denn es wird immer noch so ein bisschen bagatellisiert. Deswegen der Begriff Pornografie, das hört sich ja alles so ein bisschen harmlos an. Aber das ist keine Pornografie, wo Erwachsene bewusst und gewollt Sex vor der Kamera haben, damit andere sich daran erregen können. Hier werden Kinder vor laufender Kamera vergewaltigt. Und das blendet man im Grunde aus und sagt, der guckt auch nur Filme an. Und jemand, der diese Filme ansieht, der hat im Grunde Mittäterwillen oder Teilnehmerwillen, sonst würde er sich die nicht anschauen.
Sagte Rainer Becker, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe. Ich danke Ihnen.
Bitteschön.